Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Der Abfall von heute ist der Rohstoff von morgen.
Die Schweiz ist ein Pionier. Wir haben schon vor mehr als 20 Jahren begonnen. Damals war das wirklich in Europa pionierhaft, dass man die Wertstoffe zurückgewonnen hat,
sagt der Recycling-Experte. Nun baut ein Unternehmer die erste Schweizer Anlage zur Wiederverwertung von Tonerkassetten. Auch das eine Pionierleistung. Dazu unser Schwerpunkt. Vorher. Mitten im Sturm geht der Kapitän, die Welthandelsorganisation vor einer ungewissen Zukunft. Und teilen statt besitzen, auch die Sharing Economy bangt um ihre Zukunft wegen der Corona-Pandemie. Am Mikrofon ist Ivan Lieberherr. Er schmeißt hin, Roberto Acevedo, der Generaldirektor der Welthandelsorganisation WTO mit Sitz in Genf. Und das in einem äußerst schwierigen Moment. Die WTO steckt in einer tiefen Krise. Generell haben es multilaterale Organisationen wie die WTO nicht leicht in Zeiten, in denen so manche Länder nur auf den eigenen Vorteil bedacht sind. Die Handelsstreitigkeiten der USA mit China und anderen Ländern schaden dem Welthandel ebenso wie nun die Corona-Pandemie. Da wäre eine starke WTO vorteilhaft, gerade auch um zu schlichten bei Streitigkeiten. Doch die USA blockieren die Streitschlichtung. Und nun geht also auch noch der Chef auf Ende August, ein Jahr früher als geplant. Er wolle nicht die künftige Strategie der WTO festlegen, sagte Roberto Acevedo. Und er wolle auch nicht, dass die Diskussion um seine Nachfolge die Reformbestrebungen überschatte. Ist das nachvollziehbar? Das habe ich Christian Häberli gefragt. Er ist Welthandelsexperte beim World Trade Institute in Bern und seit 25 Jahren Streitschlichter bei der WTO und bei der EU.
Ja, die Franzosen sagen ja, on ne change pas de cheval au milieu du gué. Man wechselt das Ross nicht in der Mitte des Flusses. Aber dieser Fluss ist einfach zu breit. Deshalb ist dieser Sofortrücktritt richtig. Aber es ist trotzdem eine sehr schlechte Nachricht.
Der multilaterale Ansatz im Welthandel ist ja äußerst umstritten. Also Reformen wären jetzt also dringend bei der WTO. Eine Ministerkonferenz im Juni hätte sich den Problemen annehmen sollen. Die wurde jetzt aber vertagt um mindestens ein Jahr. Ist das dann nicht viel zu spät?
Also ich kann sagen, dass das Streitschlichtungsverfahren nicht gelähmt ist, aber es läuft momentan ohne die USA ab. Und ohne, dass die neue Struktur schon abgesichert wird, finanziell, prozedural, mit den humanen Ressourcen. Und was man sagen muss, die Ministerkonferenz, das braucht Zeit. Und diese Zeit hätten wir auch nicht gehabt, wenn diese nicht verschoben geworden wäre. Es fehlt schlicht und einfach am Leadership. Wir haben das als Hauptproblem. Es gibt keine Leader, Länder, Leute, die sich dieses multilateralen Ansatzes annehmen können. Der Multilateralismus ist überall am Tiefpunkt. In der UNO, in der Weltbank. Heute fängt die WHO-Konferenz an und die weiß nicht, worüber sie reden soll, über die Weltgesundheit. Und das ist einfach ein schreckliches Indiz, wo wir stehen heute in der Zusammenarbeit, in der internationalen.
Ist die WTO denn nun in einem Tiefschlaf oder liegt sie bereits im Sterben?
Also der Tiefschlaf ist pandemiebegründet. Es laufen 4 oder 5 Verhandlungen, interessante, gute Verhandlungen. Als Beispiel, die Überfischung, ein Riesenproblem, könnte mit einer neuen Subventionsregel in der WTO verbessert werden. Das ist ein Problem, das man angehen könnte. Die WTO versteht nichts von Fisch, aber sie versteht etwas von Subventionen. Und diese Verhandlungen können virtuell nicht weitergeführt werden. Und das wird ein sehr großes Problem sein, wenn sich diese Pandemie noch so fortsetzt, dass die Leute nicht sich in einem Zimmer, in einem Saal versammeln können. Das Problem ist, dass die WTO ja von ihren Mitgliedern bestimmt wird. Die Themen werden so bestimmt. In den Ausschüssen werden das Diplomaten sein, Botschafter der einzelnen Missionen, die sie die Ausschüsse führen. Und deshalb ist es nicht eigentlich ein Problem, wenn jetzt ein Generaldirektor fehlt für ein paar Monate. Also er ist nicht im Tiefschlag, sie ist auch nicht am Sterben. Die Arbeit geht weiter, aber es ist wahr, seit 25 Jahren hat die WTO sehr wenige neue Regeln schaffen können und die Welt hat sich geändert. Und deshalb ist diese, man kann sagen, die Verkehrsregeln für den Welthandel, diese Anpassung, die fehlt momentan sehr stark.
Roberto Acevedo hat gesagt, er sei nicht der richtige Mann für die anstehenden Reformen. Was muss denn der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Acevedo mitbringen?
Was mir sehr gefallen hat bei Acevedo, er ist der erste Nichtminister, der gewählt wurde. Der vorherige, das war vor 25 Jahren, Arthur Dunkel, ein Schweizer. Er hat also nicht den Übermut vielleicht eines Politikers. Und das wird auch für den Nachfolger so sein müssen. Wir brauchen einen Manager, eine Managerin noch besser und nicht Politiker. Leute, die die Chancen erkennen, ein Manager, der die Netzwerke nutzen kann, die er mitbringt oder sie. Und vor allem, dass man die Ressourcen gezielt einsetzen kann. Das ist die Hauptherausforderung. Das kann ein Generaldirektor, auch mit der Übermacht der Mitglieder der Staaten. Wir brauchen Win-Win-Lösungen und wir brauchen Lösungen, wo zwischen dem Politikfreiraum, den jeder will, und den spezifischen Verpflichtungen arbitriert werden kann, Verpflichtungen, die nötig werden, die nötig sind für besseren Handel, ich sage besseren Handel im Sinne, dass er nachhaltiger wird, als das heute der Fall ist.
Kommt der oder die Neue aus den USA oder aus China?
Ich hoffe weder noch, weil das wäre ein Parteimitglied und das brauchen wir jetzt gerade nicht. Geografisch wäre eigentlich Afrika dran, dort sehe ich allerdings leider niemanden, der jetzt dort diese Aufgabe übernehmen könne von dort. Aber es braucht Leute, die eben neutral sind, wenn ich das mal so sagen darf, nicht zwischen den Großmächten und dort eine dieser Großmächte vielleicht eben vertritt. Das darf nicht sein.
Wenn ich Ihnen zuhöre, Sie glauben also an die Zukunft der Welthandelsorganisation, auch wenn sie jetzt in großen Problemen steckt?
Wissen Sie, ich war UNO-Politiker und ich sage das auch, wenn es die UNO nicht gäbe, müsste man sie erfinden. Und das gilt für die WTO auch. Wir brauchen Verkehrsregeln. Das zeigt gerade jetzt die Reaktion auf die Pandemie, der wirtschaftliche Einbruch. Der ist tatsächlich auch darauf zurückzuführen, dass diese Verkehrsregeln dieser Katastrophe nicht standgehalten haben mit den Ausfuhrverboten, mit der nationalen Souveränität, wo man Gesichtsmasken nur im Inland machen kann, mit den Subventionen, die jetzt überall im Namen von Corona ergriffen werden, ohne dass man sich überlegt, ob das wirklich Corona-bedingt ist oder einfach für die eigene Wirtschaft, die eigene Produktion, die eigenen Produzenten und Dienstleistungserbringer gedacht ist.
Sagt Christian Häberli, Welthandelsexperte beim World Trade Institute der Universität Bern und seit 25 Jahren Streitschlichter bei der WTO und bei der EU.
Trend.
Teilen statt besitzen. Die sogenannte Sharing Economy hat sich in den letzten Jahren in ganz unterschiedliche Bereiche des Wirtschaftslebens ausgedehnt. Vom Auto über die Ferienwohnung bis zu Kleidern. Immer mehr Produkte kann man sich heute ausleihen statt kaufen. Dieser Trend wird nun aber zurückgeworfen wegen der Corona-Pandemie. Unternehmen wie der Fahrdienstvermittler Uber oder der Wohnungsvermittler Airbnb, sie bauen weltweit tausende Stellen ab. Auch das Carsharing-Unternehmen Mobility in der Schweiz leidet. Klaus Ammann fragt, ist das nun der Anfang vom Ende der Sharing-Economy?
Die sogenannte Mitfahr-App werde eingestellt. Das hat das Carsharing-Unternehmen Mobility diese Woche bekannt gegeben. Mobility-Sprecher Patrick Eigenmann.
Der Hauptgrund war, dass schlichtweg zu wenige Leute diese App nutzen wollten. Es waren zwar ungefähr 12.000 Personen, die aktiv waren, aber das hat einfach nicht gereicht, um genügend Mitfahrgelegenheiten zu produzieren.
Wer ein Auto leiht, hätte dank der App anderen eine Mitfahrgelegenheit bieten können. Ein Angebot, das schon vorher nicht auf Touren gekommen ist, weil seit Corona die meisten sowieso lieber alleine fahren, sei die Nachfrage auf der Mitfahr-App ganz zusammengebrochen, sagt Patrick Eigenmann. Die Genossenschaft Mobility sei aber auch in ihrem Kerngeschäft hart getroffen worden.
Seit der Lockdown gestartet hat, haben wir große Nachfrageverluste erlitten. Das waren so zwischen 35% und 50%,
erklärt Patrick Eigenmann. Mobility habe reagiert mit einem neuen Angebot und mit zusätzlichen Reinigungen.
Wir reinigen die Autos öfter und oft gefahrene Autos werden öfters geputzt. Und die zweite Maßnahme, die wir getroffen haben, ist, dass wir ein neues Angebotsmodell geschaffen haben, nämlich Langzeitmieten auf Monatsbasis. Und das ist sehr gut angekommen.
Anders als große Sharing-Unternehmen wie Uber, Lyft und Airbnb, die nun tausende Stellen abbauen, glaubt Mobility ohne größere Einschnitte durch die Krise zu kommen. Zwar rechnet die Genossenschaft mit einem Verlust für das laufende Jahr, sie verkraftet dies aber ohne, dass sie ihre Mitglieder und die anderen Kunden zur Kasse beten müsse, betont Patrick Eigenmann. Auch Karin Frick, die sich als Forschungsleiterin am Gottlieb-Duttweiler-Institut seit Jahren mit dem Thema auseinandersetzt, glaubt nicht, dass die Pandemie die Sharing Economy wieder verdrängt. Nur weil persönliche Kontakte ein Ansteckungsrisiko bergen, würden die Leute nun nicht einfach wieder selbst besitzen, statt teilen wollen.
Wir haben auf der Welt natürlich verschiedene Herausforderungen und eine Herausforderung ist der Klimawandel. Das heißt, wir brauchen nachhaltige Lösungen. Das heißt, wir müssen aus weniger mehr machen und dafür ist einfach das Sharing ein wichtiges Prinzip, das ja auch entwicklungsfähig ist. Ja, wenn es nur um die Hygienefrage geht, ist das ein Engineering-Problem und mit solchen Engineering-Problemen, da können wir umgehen.
Sprich, die Gegenstände seien Autos, Wohnungen oder Kleider müssten von nun an einfach konsequent gereinigt werden, bevor man sie weitergibt. Entscheidend für die Frage, welche Sharing-Unternehmen die aktuelle Krise überleben, sei deren Geschäftsmodell, meint Karin Frick.
Einmal werden überleben die Kapitalstarken, die sozusagen genügend Kapitalreserven haben, um auch schlechtere Zeiten zu überleben. Andererseits haben wir die Businessmodelle, wo das Sharing sich auch auf das Eigentum bezieht, also genossenschaftliche Modelle.
Genossenschaften wie Mobility haben laut der Trendforscherin also gute Chancen zu überleben, weil diejenigen, die teilen, Mitbesitzer sind am Unternehmen und deshalb ein Interesse haben, dass dieses weiterlebt.
Klaus Ammann. Unsere Wirtschaft soll nachhaltiger werden. Klar, das hört man oft. Dazu müssen wir aber auch Sorge tragen zu den Rohstoffen. Möglichst wenig verbrauchen, möglichst viel rezyklieren und wiederverwerten. Das geht. Das beweist die Branche der Unterhaltungselektronik. Mehr als 90% der ausgedienten Computer- und Fernsehbildschirme werden rezykliert. Aber auch der Verbrauch steigt. Immer größere Bildschirme, jedes Jahr das neueste Handy. Das ist auf Dauer nicht nachhaltig. Und da schauen wir jetzt genauer hin.
Trend, Thema.
Seit 25 Jahren organisiert der Branchenverband der IT-Firmen Swico das Recycling ausgedienter elektronischer Geräte in der Schweiz. Das funktioniert gut, doch eine Lücke gibt es noch. Ausrangierte Drucker und Kopierer konnten wegen des Gehalts an Toner bisher nicht rezykliert werden in der Schweiz. Dank dem Innovationsfonds von Swico kann nun das Recyclingunternehmen Sorec im St. Gallischen Gossau die schweizweit erste Anlage für das Recycling von Tonerkassetten bauen. Klaus Bonanomi hat sich das erklären lassen von Geschäftsführer Christoph Sollenthaler.
In seinem Büro nimmt Christoph Sollenthaler eine leere Tonerkassette in die Hände und erklärt.
Also das ist jetzt ein Tonermodul und da sehen wir jetzt die verschiedenen Kunststoffe, die da verbaut sind. Wir haben bis zu 4 verschiedenen Typen. Wir sehen die Metallanteile hier, die Chromnickelanteile hier und nicht ganz zu vergessen, hier die Edelmetallkontakte. Etwas, was uns natürlich auch sehr interessiert, die zurückzugewinnen und zu retten sind. Natürlich ein wesentlicher Bestandteil dieser ganzen Aktion, die wir hier führen.
Und eben, das ist alles zusammen verarbeitet, verleimt, verschweißt, verlötet.
Genau.
Und Sie müssen das nun aufzutrennen versuchen.
Wir haben nun die Aufgabe, das so aufzutrennen, dass Sekundärrohstoffe entstehen, die man dann tatsächlich wieder in den Kreislauf zurückführen kann. Das ist genau unsere Aufgabe.
Mhm. Und was ist jetzt das Wertvollste hier dran?
Ja, schon diese schönen, wunderbaren Edelmetallplättchen, dass Sie ein Trägermetall haben, das dann bedampft ist mit einer Goldschicht. Und in der modernen Metallurgie haben sie kein Problem, dieses auch entsprechend zurückzugewinnen. Die Kunst ist, diese kleinen Teile, die ein bisschen dispers dann in den ganzen Materialströmen drin sind, so aufzukonzentrieren und zurückzugewinnen, dass dieses Recycling dann auch Sinn macht.
Was ist das, ein Gramm Gold? Oder?
Nein, das sind viel weniger. Es wäre wunderbar. Ja, dann würde ich Sie jetzt gleich umarmen und sagen, haben Sie mehr von dem? Nein, das ist natürlich bei weitem nicht so viel, aber es ist wie so vieles, Kleinvieh macht auch Mist.
Also ökonomisch lohnt sich das jetzt?
Ja, absolut, ja. Weil eben die Logik ist ja, dass ich es in dieser Konzentration in meinen Prozessen zurückgewinnen kann. Oder wenn ich mich jetzt nur auf diese Plättchen konzentrieren müsste und der Rest wäre für nichts, dann wäre es vermutlich schwierig. Wenn ich aber das andere schon als wertvoll erachte und das dazu gewinnen kann, dann macht es natürlich sowohl ökologisch wie ökonomisch absolut Sinn. Ökologisch so oder so und ökonomisch dann eben doppelt.
Und sonst haben wir vor allem Plastik, Kunststoff, Da können Sie damit auch etwas anfangen, oder?
Jawohl, also an so einem Modul im Durchschnitt haben wir etwa 40% Eisenanteil, das ist ja auch ein Wertstoff, oder? Der funktioniert. Wir haben etwa 5% Metallanteile, das sind Chromnickelstähle, das ist Aluminium hauptsächlich und das sind ebenfalls wieder Wertstoffe, also die etwas wert sind. Und dann haben wir noch etwa rund 45% Kunststoffe und davon sind rund die Hälfte wiederverwertbar im Sinne des Kreislaufrecyclings. Und rund die Hälfte davon ist nur über thermische Verwertung dann zu entsorgen. Und da geht es einfach darum, in die richtigen Verbrennungsanlagen zu gehen. Kunststoff ist dann eben Heizenergie zum einen, dann ist Dampfenergie zum anderen und zum dritten wird Strom daraus gewonnen. Und dann, finde ich, hat ein zweites Leben von Kunststoff einen enormen Wert.
Sagt Christoph Solenthaler und lädt dann zum Betriebsrundgang.
So, wir schauen jetzt aufs Prozessleitsystem, damit Sie ein bisschen einen Überblick bekommen über die Anlage, was wir hier tun. Das Material, das bei uns angeliefert wird, den Elektronikschrott, der ist bereits in Demontagebetrieben vorentfrachtet. Das heißt, er ist frei von Schadstoffen und wir haben so viele Wertstoffe beraubt wie möglich. Also insbesondere hochwertige Leiterplatten und Ähnliches wollen wir um keinen Preis weiter zerkleinern, weil das mit Verlusten einhergeht.
Dann hinein in die große Halle, wo die unterschiedlichen Bestandteile maschinell voneinander getrennt werden.
Wir haben jetzt einen wunderbaren Überblick über das aufgeschlossene Material, das auf dieser Rüttelrinne transportiert wird. Sie sehen die Trennung der Magnete, wie sie das eisenhaltige Material austragen. Wir können direkt auf die Bahnwaggons verladen und dann mit der Schiene wegfahren. Auf der anderen Seite sehen wir die Edelmetall-Kunststoffmischung. Und wenn wir uns umdrehen, dann sehen wir die große Siebanlage, die hinter uns steht, wo dann eben die ganze Siebung der Materialien in verschiedene Korngrößen stattfindet, die wir dann in einem zweiten Prozess aussortieren werden.
In einer offenen Halle lagern auf großen Haufen die verschiedenen Materialien, Kunststoffe, Metalle, Fraktionen mit Edelmetallanteilen. Davon greift sich Christoph Solenthaler ein Stück.
Gewusst wo, wenn Sie jetzt hier dran ziehen und ein bisschen schränzen, dann sehen Sie hier die ganzen Edelmetallkontakte, die dann wirklich hochlukrativ sind. Und hier sprechen wir natürlich sehr schnell, auch wenn das jetzt nicht gerade repräsentativ ist im aktuellen Umfeld der Goldpreise, aber da haben wir natürlich schnell 6-7 Franken das Kilogramm. Das ist dann für uns natürlich sozusagen die Butter aufs Brot.
Das wertvolle Edelmetall wird für die Herstellung neuer Handys und Bildschirme eingesetzt. Kunststoffe gehen zur Wiederverwertung in die Industrie oder landen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden können, in der Verbrennung, wo sie noch Fernwärme und Strom liefern oder heißen Dampf für industrielle Prozesse. Nichts soll verloren gehen, möglichst vieles wieder verwertet und genutzt werden. Eine Ecke in der Halle steht leer. Hier kommt bald die neue Toner-Recycling-Anlage hin.
Die Krux an der ganzen Geschichte ist ja, dass wir bis 10% Tonerpulver im Durchschnitt noch in diesen Tonermodulen drin haben. Und ähnlich wie die Backindustrie das von Mehl kennt, ist eben die Körnung dieses Tonerpulvers so fein, dass in der falschen Mixtur und bei einer entsprechenden Zündflamme eine Explosion entstehen kann. Und diese Explosionen, die sind dann wirklich schwerwiegend. Und das muss natürlich um jeden Preis verhindert werden. Und deshalb ist es für uns wichtig, dass wir sehr genau wissen, was wir tun. Wir gehen davon aus, dass wir so plus minus im August dann in Richtung eines Probebetriebes arbeiten können. Und das muss sich dann natürlich im größeren Maßstab auch beweisen, oder?
Der Unternehmer Christoph Solenthaler macht sich also an die Arbeit und baut die schweizweit erste Recyclinganlage für Tonerkassetten. Ein kleines Teilchen im großen bunten Mosaik der sogenannten Kreislaufwirtschaft. Was bringen solche Innovationen und welche weiteren wären auch noch nötig? Nochmals Klaus Bonanomi.
Handys, Laptops, Drucker und Fernsehbildschirme, sie werden in der Schweiz fleißig gekauft, genutzt und ausrangiert. Für die Schweizer IT-Branche organisiert Swico Recycling die Rücknahme und Verwertung dieser Geräte. Mit der Gebühr, die der Kunde bereits beim Kauf bezahlt, kann Swico der Recyclingbranche jährlich 30 Millionen Franken auszahlen zur Entsorgung der Schadstoffe und zur Verwertung unrentabler Anteile. Judith Belesch, die Geschäftsführerin von Swico.
Nach 25 Jahren war der Zeitpunkt gekommen, in die Zukunft zu schauen und nach innovativen Projekten zu suchen. Wir haben deshalb unsere Partner in unserem Recycling-Ökosystem aufgerufen, nach Projekten bei sich selbst zu suchen, und wir stellen einen Geldtopf zur Verfügung, um diese Projekte zu prämieren und finanziell zu unterstützen.
Mit 240.000 Franken aus dem Fonds unterstützt Zwicko das Projekt in Gossau. Weshalb gerade dieses?
Im Moment ist es so, dass diese tonerhaltigen Abfälle ins Ausland gehen, um rezykliert zu werden. Das produziert natürlich auch im Transport CO2 und Umweltfaktoren einerseits. Andererseits ist es gut, wenn wir in der Schweiz das lokale Recycling vorantreiben können.
Ein Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft also. Aus alt macht neu. Der Abfall von heute wird zum Rohstoff für neue Produkte von morgen. Das Schweizer System habe sich grundsätzlich bewährt, sagt auch Heinz Böhni, Experte für Ressourceneffizienz bei der EMPA. Das System nämlich, dass die Branche, also die Hersteller und Händler der Geräte, auch verantwortlich seien für Entsorgung und Recycling.
Die Schweiz ist in diesem Gebiet ein Pionier. Wir haben schon vor mehr als 20 Jahren begonnen, dass man diese Geräte zurückgenommen hat und auch die Wertstoffe zurückgewonnen hat, die Schadstoffe aus dem Warenstrom entfernt hat.
Um sie sicher zu entsorgen und die Wertstoffe wieder zu verwerten. Gold zum Beispiel.
Pro Handy ist das eine kleine Menge, aber wenn Sie die ganze Handymenge beispielsweise vergleichen, einen Kubikmeter Handy, eine Palette mit Handys drin, vergleichen mit einem Kubikmeter Minenmaterial von einer Goldmine, zum Beispiel in Südafrika, die höchsten Goldgehalte hat, dann ist man in vergleichbarer Menge Handy, hat man 10 bis 20 Mal mehr Wertstoffe drin. Also Gold natürlich vor allem, aber auch andere Wertstoffe. Das heißt, das lohnt sich tatsächlich, weil eben die Konzentration deutlich höher ist als in einer Mine.
Doch bei weniger teuren Materialien lohne sich das Recycling wirtschaftlich nicht.
Wir haben das mal ausgerechnet im Falle von Indium, einem seltenen Metall, das in Bildschirmen vorkommt. Bei Indium ist es so, dass man mit relativ wenig Zusatzfinanzierungen auf den Kaufpreis eines Bildschirms im Bereich von Rappen oder Franken, wenigen Franken, könnte man eigentlich gewährleisten, dass Indium zurückgewonnen werden könnte.
Dasselbe gelte auch bei den sogenannten seltenen Erden.
Neodym beispielsweise in Magneten von E-Bikes, die enthalten Neodym, das ist eine seltene Erde, es gibt noch weitere. Auch die werden heute weitestgehend nicht zurückgewonnen. Dort hat man einen großen Bedarf nach Forschung, nach Entwicklung und eben nach Lösungen, die auch wirtschaftlich sind.
Was ökologisch sinnvoll wäre, rechne sich also ökonomisch nicht, bedauert Böhni. Deshalb schlägt er vor, man könnte die vorgezogene Entsorgungsgebühr leicht erhöhen, die jeder Kunde und jede Kundin heute beim Kauf eines neuen Gerätes bezahlt.
Der Kunde würde vielleicht, das weiß ich jetzt nicht, das ist eine Mutmaßung, aber wäre wahrscheinlich bereit, im Bewusstsein, dass wir begrenzte Rohstoffe haben auf der Welt, einen Zusatzbeitrag zu leisten, um eben diese Rohstoffe, die sehr selten sind und die man sonst verliert, eben auch zukünftigen Generationen verfügbar zu halten.
Noch besser wäre es freilich, wenn wir unsere Geräte schlicht und einfach länger nutzen würden. Hier ortet Böhni, der bei der EMPA im Bereich Technologie und Gesellschaft arbeitet, denn auch ein grundsätzliches Problem.
Da geht sehr viel Energie ins Gerät rein und Rohstoffe bei der Herstellung. Und während dem Verbrauch braucht ein Handy relativ wenig Strom. Also das Gerät ist dann in relativ kurzer Zeit am Lebensende oder wird dann nicht mehr weitergebraucht. Und das ist eigentlich ein Verschleiß von Ressourcen, auch von Energie, die eigentlich im Handy drinsteckt. Bei solchen Geräten sollte man wirklich die Lebenszeit möglichst verlängern können.
Was auch Judith Belesch vom IT-Branchenverband Zwicko grundsätzlich anerkennt. Sie sieht dabei aber nicht die Branche in der Pflicht, sondern die Konsumentinnen und Konsumenten.
Die Geräte bieten ganz neue Funktionalitäten, wenn sie neu auf den Markt kommen. Diese sind halt attraktiv und die Konsumenten möchten natürlich das schnellere, das schönere und das effizientere Gerät.
Jedes Jahr ein neues Handy, alle paar Jahre einen größeren Bildschirm, das ist aber nicht nachhaltig. Auch wenn die ausgedienten Geräte danach fachgerecht entsorgt und wieder verwertet werden. Ist das ganze Recycling-System also nicht bloße Pflästerli-Politik?
Nein, im Gegenteil, das ist überhaupt keine Pflästerli-Politik. Viel schlimmer wäre ja, wenn diese Smartphones dann im Hausmüll landen würden. Das Problem ist aber nach wie vor eine Konsumhaltung der Bevölkerung. Und da muss man halt vielleicht auch schauen, ob man appellieren kann, diese Geräte halt ein bisschen länger in Gebrauch zu halten.
Aber in der reichen Schweiz würden sich halt viele Menschen gerne den Luxus gönnen, immer das Neueste zu besitzen.
In der Schweiz haben wir eine relativ hohe Kaufkraft und das führt natürlich zu erhöhtem Konsum. Es wird interessant sein zu sehen, ob jetzt die aktuelle Wirtschaftskrise diesbezüglich etwas ändert. Und dann ist es gut möglich, dass Geräte etwas länger in Gebrauch bleiben und der Konsum hingegen etwas sinkt.
Im St. gallischen Gossau entsteht also die schweizweit erste Anlage für das Recycling von Tonerkassetten. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Wirtschaft. Wo wir da stehen auf diesem Weg, Klaus Bonanomi hat uns aufdatiert hier im Trend. Für heute war's das. Mehr in einer Woche. Gleicher Sender, gleiche Zeit. Bis dann.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.